Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich bitte zunächst eine kurze Bemerkung zu den Reden machen, die die beiden Herren Fraktionssprecher der Regierungskoalition gehalten haben. Ich sage nur dies, mir scheint, dass beide Reden dem Ernst der Sache nicht angemessen waren. Lassen Sie mich dann auf das eingehen, was der Herr Außenminister eben hier gesagt hat. Er hat einiges gesagt, was festgehalten werden muss. Zum Beispiel, dass nichts in diesem Vertrage mit Moskau stehen darf, was die deutsche Option behindert. Wir werden, Herr Außenminister, Sie an dieses Wort erinnern. Sie haben zweitens, Herr Außenminister, ein Wort gesagt in der Zurückweisung dessen, was Herr Stoff zu West-Berlin gesagt hat. Und Sie haben Herrn Stoff mit Recht des Annexionismus beschuldigt. Aber Herr Außenminister, ich möchte Sie in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Sowjetunion von uns verlangt, die Formel zu akzeptieren, dass wir, die Bundesregierung, die Bundesrepublik, keine Gebietsansprüche hätten. Und das, was die Sowjetunion hiermit sagt, ist nicht mehr und nicht weniger, als dass wir unsere Bindungen zu Berlin lösen sollten. Denn sie versteht unter dieser Formel unsere Bindungen zu Berlin. Diese, sagt sie, seien widerrechtliche Gebietsansprüche. Und ich frage Sie, Herr Außenminister, ob Sie es zulassen werden, dass eine solche Formel, ohne dass die Sowjetunion für alle erkennbar und verbindlich sagt, dass die bisherige Auslegung nicht mehr gültig sei, die sie dieser Formel gegeben habe, in den Vertrag aufgenommen wird. Ein dritter Punkt. Herr Außenminister, Sie haben gesagt, Berlin werde natürlich in die Verhandlungen in Moskau eingeschlossen sein. Und Sie haben dann erklärt, aber es gebe keine zeitliche Priorität der Berlin-Verhandlungen mit Vereinbarungen mit Moskau. Herr Außenminister, ich antworte Ihnen, dass es hier der Natur der Sache nach nur dann eine Sachpriorität für Berlin geben kann, wenn es auch eine zeitliche Priorität gibt. Denn sonst, Herr Minister, wären in Moskau gefallen, von denen Sie schwerlich wieder herunterkommen. Ein viertes. Herr Außenminister, Sie haben gesagt, und darüber war ich in der Tat sehr erstaunt, die Sowjetunion wolle vollenden und Bulgarien mit Union begonnen haben. Und Sie haben erklärt, die Sowjetunion habe also die Absicht, die Normalisierung zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik zu erreichen. Herr Außenminister, was meinen Sie damit? Wissen Sie denn nicht, was die Sowjetunion unter Normalisierung versteht? Genau das, was Herr Brezhnev, wie Herr Barzel heute zitiert hat, in Prag gesagt hat. Die Unterwerfung der Bundesrepublik unter den sowjetischen Machtwillen. Dies wäre die Normalisierung à la Brezhnev. Ein nächstes. Herr Außenminister, ich habe mit gespitzten Ohren gewartet, dass Sie, der Außenminister und Vorsitzende der Koalitionspartei FDP, die Frage des Herrn Barzel beantworten würden, ob Sie einverstanden waren und einverstanden sind damit, dass der Bundeskanzler in Kassel die völkerrechtliche Anerkennung der DDR als nicht mehr ausgeschlossen bezeichnet hat. Sie haben dazu nichts gesagt. Ihr Schweigen mag beredt sein. Ein sechster Punkt. Sie haben viel zu Europa gesagt. Und ich bestätige Ihnen, dass ich Sie, Herr Außenminister, als jemand ansehe, der in der Tat mit dem Herzen Europapolitik macht. Aber, Herr Außenminister, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Es gibt ein Papier der Deutschen Sozialdemokratischen Partei, welches auf Anforderung anderer europäischer Sozialisten einen Katalog enthält zur Europafrage. Und da hat Ihre Partei, Herr Bundeskanzler, Antworten auf diese Fragen gegeben. Antworten, die zum Beispiel sagen, sinngemäß, Haag sei deshalb so sehr zu begrüßen, weil man dort utopischen Vorstellungen nicht gehuldigt, sondern Realismus betrieben habe. Und weil man dafür gesorgt habe, dass der wirtschaftlichen Integration lediglich politische Kooperation zugesellt werden solle. Und nun, Herr Bundeskanzler, glaube ich, dass auch Sie wissen, dass es andere sozialistische europäische Parteien gibt, die über dieses deutsche Papier der deutschen Sozialdemokraten keineswegs sehr erfreut waren. Anders gesagt, Ihre Partei wäre in guter sozialdemokratischer Gesellschaft, wenn Sie ein wenig mehr, entschuldigen Sie, europäischen Mumm beweisen würden. Herr Außenminister, ich habe eine letzte Frage in Ihren Ausführungen nicht beantwortet gehört, von der ich gehofft hätte, Sie wären näher darauf eingegangen, nämlich das, was der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU zur Frage des sowjetischen Gewaltvorbehalts im Rahmen eines Gewaltverzichts gesagt hat. Herr Außenminister, kann die Bundesregierung aufgrund der bisherigen Sondierungen und Textentwürfe dem deutschen Volk wirklich guten Gewissens verkünden, auch die Sowjetunion verzichtet auf Gewalt? Kann sie das? Kann sie verkünden, dass der bisherige Gewaltvorbehalt gegen die Bundesrepublik, das heißt die rechtswidrige sowjetische Auslegung der Artikel 53 und 107 der UN-Satzung eindeutig ausgeräumt sind? Können Sie das? Oder ist es nicht vielmehr so, dass auch in dieser Frage leider Schein und Mehrdeutigkeit herrschen? Oder ist es nicht so, dass die Sowjetregierung in Wirklichkeit doch an ihrer Rechtsauffassung und politischen Begründung festhält, die sie uns 1967 und 1968 von sich aus in aller Form schriftlich übermittelt hat? Gilt die politische Qualifikation, der rechtswidrigen sowjetischen Thesen durch die Regierung der Großen Koalition nicht mehr? Wenn nein, dann frage ich, was sich geändert hat. Etwa nur die des raschen Wechsels fähige Meinung der Bundesregierung oder auch die der Sowjetregierung? Ich sage hier, und ich weiß, was ich sage, eine reine Hervorhebung des Artikels 2 der UN-Charta im bilateralen Verhältnis zwischen Sowjetunion und Bundesrepublik ist ungenügend, solange nicht expressis verbis die Sowjetunion darauf verzichtet, unsere friedlichen Bemühungen um Wiedervereinigung in Freiheit als, ich zitiere die UN-Charta, Erneuerung aggressiver Politik zu bezeichnen und daraus dann aus Artikel 53 ihren Gewaltvorbehalt folgen. Wir benötigen, Herr Bundeskanzler, in dieser nur scheinbar juristischen, in Wirklichkeit hochpolitischen und für die Zukunft weittragenden Frage eine klare Antwort der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, die Opposition hatte nur einen einzigen Grund für ihre große Anfrage, die wir heute hier debattieren, nämlich die tiefe Sorge, wohin die Reise führen soll, die die Bundesregierung nach Osten angetreten hat. Meine Damen und Herren, man hat uns andere, nämlich billige, parteipolitische oder personale Motive unterstellt. So hat heute hier Herr Apel gesagt, es sei nicht die Sache, es seien Personalprobleme, die die CDU zu dieser großen Anfrage veranlasst hätten. Herr Apel, ich sage hier für mich, dies ist eine Kränkung der führenden Männer der CDU-CSU. Für uns sind die Dinge unserer Nation keine Parteipolitik, sondern Sache des Gewissens. Das nehmen Sie bitte zur Kenntnis. Meine Damen und Herren, ein Minister der SPD sagte mir vor kurzem, wörtlich etwa, ihr CDU-CSU Wähler gewinnen wollt, dann dürft ihr euch nicht auf die Außenpolitik stürzen. Da müsst ihr Finanz- und Wirtschaftspolitik machen. Und dieser Mann merkte noch gar nicht einmal, meine Damen und Herren, dass er uns damit unfreiwillig selbst bestätigt hat, dass es uns also um diese Sache geht, wenn wir nicht nachlassen, die Regierung auf diesem Felde zu bedrängen. Und ich will diese Sache, die hier auf dem Spiel steht und um die auch wir die Meinungsumfragen kennen, Herr Außenminister, und dennoch sagen wir hier unsere Meinung, dies ist doch der beste Beweis dafür, dass wir die Dinge, die Sache meinen und nichts anderes. Ich will die Sache, die hier auf dem Spiel steht, um deretwillen wir Werste, sage ich, Sorgen haben, gleich bei ihren Namen nennen. Diese Sache ist nicht mehr und nicht weniger als das Recht der Deutschen, aller Deutschen, frei zu sein und selbst über sich zu bestimmen. Dies war, dies ist und dies wird bleiben. Der feste, unveränderliche Kern und Auftrag aller konkreten deutschen Politik, wo und solange sie von Demokraten geführt wird, solange diese Demokraten sich selbst erkennen. Ich sage aller konkreten deutschen Politik, denn meine Freunde und ich sind nicht willens. Dieses unveräußerliche Freiheitsrecht zu einer. Und diejenigen, die es angeht, mögen dies sich in ihren Ohren klingen lassen. Zu einer salvatorischen Klausel, zu einer abstrakten Maxime werden zu lassen, die allen Bezug zum aktuellen täglichen politischen Handeln verloren hat. Ja, meine Damen und Herren, gegen welche zu handeln heute sogar erlaubt sei, da ja doch, und ich zitiere wieder einen amtierenden Minister der SPD, dies, nämlich die Selbstbestimmung der Deutschen, bestenfalls eine Sache des Jahres 2030 sei. Und ich sage, meine Damen und Herren, noch einmal, aller konkreten deutschen Politik, weil ein Handeln gegen das Freiheitsrecht aller Deutschen zugleich ein Handeln gegen den Frieden in Europa ist. Denn, um es einfach und wiederum konkret zu sagen, wer Unterdrückung legitimierte, der ermunterte die Unterdrücker und damit die Friedensstörer. Wer hingegen für seine und seiner Nachbarn Freiheitsrechte einsteht, der stärkt jene Kräfte, die in Wahrheit den Frieden tragen. meine Damen und Herren, ist nicht eben dies die wahre Lehre aus jener schrecklichen Zeit, als Adolf Hitler durch brutale Gewalt, wenn auch zunächst ohne Blut, Grenzen in Europa zu seinen Gunsten verrückte, um dann die europäischen Demokratien einzuladen, feierlich und durch Vertrag diese Unrechtsgrenzen zu achten. Wo, meine Damen und Herren, ist der qualitative Unterschied? Wo, frage ich, ist dieser Unterschied, wenn heute Moskau von uns fordert, jene Unrechtsgrenzen, die Moskau auf deutschem und auf anderem Boden für und innerhalb seines Imperiums erzwungen hat, zu respektieren und als unabänderlich zu erklären. Ich sage hier für meine Freunde und für mich mit allem Nachdruck, mit allem Ernst und leider auch mit der heute nötigen Sorge: Wir, die CDU-CSU, wir sind nicht bereit, sogenannte Realitäten zu achten, zu respektieren oder gar anzuerkennen, Unrecht tragen. Wer immer dieser Debatte zuhört, hier oder im Lande oder draußen in der Welt, der muss wissen, dass dies das Letzte, das Entscheidende und das nicht aufhebbare Motiv für die Deutschlandpolitik der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union ist. Und ich setze die Frage hinzu: Ist hier einer, der ernsthaft vorbringen wollte, dass aus Unrecht dadurch Recht würde, dass es Jahre, ja, Jahrzehnte dauert? Meine Damen und Herren, ich bitte jeden in diesem Haus, sich zu prüfen. Und meine Damen und Herren von der SPD, dies gilt besonders für Sie, weil Sie als Partei die Ehre für sich in Anspruch nehmen dürfen, unter Hitler Tausende von Märtyrern gestellt zu haben. Meine Frage heißt: Ist einer hier bereit, wäre einer hier bereit, seinen Frieden mit Adolf Hitler zu machen, wenn es diesem Mann gelungen wäre, 37 Jahre durchzuhalten? Ich sage nein. Ich sage dreimal nein. Und aus dem gleichen Grunde kann es keine Anerkennung für neues Unrecht auf deutschem Boden für Herrn Ulbricht geben. Vielleicht fragen Sie mich jetzt, warum ich dies so sage, und ich werde Ihnen offen und ohne Rückhalt antworten. Aber lassen Sie mich zuvor erklären, dass ich bei dem, was ich jetzt sagen werde, mit keinem Gedanken an polemische Anklage oder gar an Verketzerung denke. Anders als Sie, Herr Kollege Appel, der Sie uns gesagt hätten, dass wir hier wieder besseres Wissen unter Stellungen betrieben. Dieser Satz allein, Herr Appel, disqualifiziert Ihre Rede. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns hier gegenseitig die guten und honorigen Motive absprechen sollen oder dürfen oder können. Aber ich bin der Auffassung, dass wir ehrlich und frei unsere Meinung sagen sollen, wohin die Politik des anderen führt, die wir für falsch halten. Und ich will mir daher heute hier den Mut und die Freiheit nehmen, an unser aller in diesem Hause Gewissen zu appellieren. Und ich will gleichzeitig ins Bewusstsein rufen, dass auch der, der besten Willens dem Frieden zu dienen meinen mag, gefährlich irren kann. Und er irrte doch am gefährlichsten, wo er sich verleiten ließe. Einer militanten, totalitären Ideologie mit jenem wertfreien, bloßen Pragmatismus begegnen zu können, der für das tägliche Geschäft unter Demokraten selbstverständlich durchaus angemessen ist. Dies vorausgeschickt sage ich jetzt, Herr Bundeskanzler, offen und deutlich, ich bin davon überzeugt, dass Ihre Regierung auf Anerkennungskurs liegt. Und dieser Kurs wird dazu führen, dass eines Tages der Schutz der NATO zerbröckeln und die Sowjetunion die Kanzler. Herr Bundeskanzler, um dies über allen Zweifel deutlich noch einmal zu sagen, gewiss nicht, weil Sie das so wollen. Gewiss nicht, weil Sie das so wollen. Lassen Sie mich noch einmal sagen, Herr Bundeskanzler, gewiss nicht, weil Sie das so wollen, aber weil es nach unserer ehrlichen Prüfung Ihrer Politik in der Logik dieser Politik liegt. Herr Bundeskanzler, ich habe einmal gesagt in diesem Hause vor langen Jahren, dass dieser damals von Ihren Freunden vorgetragene Kurs zur Einheit Deutschlands führen könne, dass ich aber fürchtete, dass dann die Trümmer der Freiheit am Wege lägen. Ich habe auch damals nicht gesagt, dass Sie das wollten, um Himmels Willen, nein. Aber ich glaube, dass dies gegen Ihren Willen geschehe, wenn Sie nicht rechtzeitig Halt machen. Sie, Herr Bundeskanzler, sind dabei, das Deutschlandkonzept des Westens aufzugeben und auf jenes der Sowjetunion einzutreten. Meine Damen und Herren, da sagt jemand, dies sei unanständig. Ich sage hier, dass ich bereit wäre, auf dieses sowjetische Deutschlandkonzept einzutreten, wenn ich davon überzeugt wäre, dass man mit dem Status quo den Frieden gewinnt. Und ich werde niemandem etwa den guten Willen abstreiten, wenn er diese Meinung hat. Ich habe sie nicht und deshalb widersetze ich mich dieser Meinung.